So, liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, herzlich willkommen heute vormittags zu diesem zweiten Seminar zum Thema Mein Herz und ich. Schön, dass jeder Einzelne gekommen ist. Ich sehe hier auch aus verschiedenen Gemeinden Leute, sehr schön, herzlich willkommen noch einmal. Und wir wünschen, dass Gott uns heute eine schöne Erbauungszeit schenken wird. In Sprüche 4, Vers 23, da haben wir unseren Schlüsselvers, kann man sagen, zu diesem Thema. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wir sehen hier den Nachdruck, der hier gemacht wird, die Betonung, die worauf gelegt wird. Mehr als alles andere. Also das sollte uns nachdenklich machen, das sollte uns motivieren, in unser eigenes Herz zu schauen. Mehr als andere, alles andere behüte dein Herz. Nicht mehr als alles andere behüte das Herz deiner Frau oder deines Mannes oder deines Bruders, deines Schwesters. Dein Herz. Es geht heute um mein Herz. Mein Herz und ich. Und ich bin so froh, dass jeder von uns heute ein Herz hat und wir gekommen sind, um auch hier von der Bibel, aus der Bibel etwas darüber zu lernen. Lass uns mit Gebet anfangen, bitte alle dazu aufzustehen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für deine unausgesprochen große Gnade und Liebe zu uns. Wir danken dir für deine Erlösung, dass du uns erlöst hast. Wir danken dir, dass du uns ein neues Herz geschenkt hast und trotzdem wir sehen und spüren, dass mit unserem Herzen nicht alles in Ordnung ist und dass wir immer noch Probleme mit unserem Herzen haben. Und wir bitten dich, dass du uns segnest, auch heute, wenn wir über dein Wort uns unterhalten werden, nachdenken werden, dass du uns zeigst, Dinge zeigst, die Richtung zeigst, in der wir uns bewegen sollten, damit wir über unser Herz wachen könnten. Und zwar mehr als über alles andere. Segne uns, Herr, und schenke uns schöne Erbauungsstunden. Amen. Gut, also beim Eingang auf dem Tisch, da liegen ja diese Broschüre für heute. Es wäre gut, dass jeder Einzelne eins hat. Braucht jemand, hebt einfach die Hand hoch, wird so gebracht. Soweit nicht, ja. Oder was zum Schreiben, wenn man braucht, da kann man auch dann einen Stift abholen. Falls jemand vom ersten Seminar die Broschüre braucht, man kann, jetzt ist der Büchertisch geschlossen, aber ich hoffe, vielleicht wird er geöffnet. Da gibt es, da kann man holen. Falls nicht, dann kommt nochmal auf mich zu. Es ist möglich zu organisieren, dann, dass die auch vom ersten Seminar noch zu haben sind. Ja, wir machen, bevor wir weitergehen, machen wir einen kurzen Rückblick vom letzten Mal. So, jetzt ist alles verschwunden. Versuchen wir mal, das nochmal einzuschalten. Da war die Frage, die eigentlich vor uns steht, die große Frage, warum tue ich das, was ich tue? Oder warum tun die Menschen das, was sie tun? Warum tut der Mensch das, was er tut? Eine schlichte Frage, einfache Frage vom Verständnis her, ja klar. Aber diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und es gibt unzählig verschiedene Theorien darüber, warum tut der Mensch das, was er tut. Und die Bibel beantwortet diese Frage auch. Und unser Ziel ist, wir beschäftigen uns damit, zu sehen, wie die Bibel diese Frage beantwortet. Es gibt sehr viele verschiedene andere Stimmen, es gibt viel Wirrwarr zu diesem Thema, aber ich bin mir überzeugt, dass wir alle auch überzeugt sind, dass die Wahrheit liegt nur im Wort Gottes und nur das, was die Bibel sagt, das stimmt, das ist die Wahrheit. Alles andere sind Theorien und wenn sie der Bibel widersprechen, dann von vornherein kann man sie gleich ablehnen. Nun, es ging uns letztes Mal darum, um die sogenannte biblische Brille zu gebrauchen, zu schaffen. Die biblische Brille, durch die wir dann eben auf diese Fragen, auch auf andere Fragen sehen können. Oder anders ausgedrückt, einfach durch das, was die Bibel lehrt, die Dinge sehen. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und heute machen wir einfach Fortsetzung davon, dass wir diese biblische Brille weiter ausbauen. Wir haben letztes Mal dieses Bild gebraucht, dass der Mensch wird wie als ein Baum dargestellt und der Herr Jesus gebraucht selbst dieses Bild mit Früchten und dem Baum. Also an den Früchten erkennt man den Baum, wie der Baum, so auch die Frucht. Und also wir haben gesehen, dass die Frucht und die Wurzel oder der Baum sind eng miteinander verbunden. Wir haben gesprochen über... Moment. Aha. So. Über die Veränderung, wie sie läuft, dass praktisch von den Früchten, an den Früchten erkennt man, an unseren Werken erkennt man, man kann sich selbst erkennen daran, Selbsterkenntnis geht von den Früchten zum Herzen. Und dann überprüft man, was im Herzen, was an den Wurzeln bewegt mich dazu, diese Frucht zu tragen. Und wenn hier eine Veränderung stattgefunden hat, dann kann man auch mit der Veränderung hier auf der Ebene der Werke rechnen. Also das ist das biblische Verständnis von Veränderung. Wenn wir nur diese Dinge verändern hier, nur die Frucht, ohne dass am Herz was getan wurde, dann ist das kein biblisches Bild von Veränderung, sondern das ist einfach, wie haben wir das letztes mit welchem Bild verglichen, was ist das, wer kann sich erinnern daran, wenn man nur die Früchte ändert, ohne am Herzen zu arbeiten, nur das Verhalten ändert, aber das Herz ist dasselbe geblieben, wie nennt man das? Könnt ihr euch erinnern? Ankleben von Früchten, also man klebt nur die Früchte an, es ist möglich, ja, man kann von einem Apfelbaum einen schlechten Apfel abpflücken und guten Apfel dran kleben. Technisch ist es möglich, aber alle wissen, das hat keine Zukunft und das bringt nichts. Und genauso ist es, wenn wir versuchen, einfach unsere Werke zu verändern, aber am Herzen nicht gearbeitet haben. Und das wird nichts bringen. In kürzester Zeit wird wieder die alte Frucht bringen, denn die Frucht kommt ja aus dem Herzen. Das Verhalten des Menschen kommt aus dem Herzen. Das haben wir letztes Mal deutlich gesehen. Also Lukas Kapitel 6, Verse 43 bis 45, da haben wir über den früchtetragenden Baum gesprochen und gesehen, wie wichtig ist die Verbindung zwischen Früchten und Wurzeln. Und da geht es um die Fülle des Herzens. Das Herz ist immer voll von etwas. Und Jesus sagt, denn aus der Fülle des Herzens redet auch der Mund. Womit das Herz voll ist, und also davon redet der Mund. Wir haben auch Römer Kapitel 1, den Abschnitt angeschaut, 18 bis 32. Das Thema hieß, ein heiliger Ort bleibt nie leer. Ist auch derselbe Gedanke, unser Herz ist nie leer. Das Herz ist immer von etwas erfüllt, von etwas gefüllt. Und das sagt die Bibel sehr deutlich. Wir haben gesehen, diese drei wichtige Tausche, die der Mensch macht. Also auf der Ebene der Anbetung, er tauscht den Schöpfer gegen die Schöpfung ein. Und dann, das ist die Ebene der Anbetung. Dann kommt der zweite Tausch, Austausch, die Wahrheit wird umgetauscht auf die Lüge. Und dann praktisch der Mensch denkt dementsprechend, was er anbetet, so denkt er. Und das äußert sich dann im dritten Austausch, wo Moral gegen Unmoral oder gutes Verhalten gegen schlechtes Verhalten umgetauscht wird. In Römer 1 von 18 bis 32 wird dieser Prozess ganz deutlich beschrieben. Somit sehen wir, dass unser Denken und unser Verhalten kommt aus der Anbetung. Das, was wir anbeten, so verhalten wir uns auch. Und auch hier kann man auch umgekehrt sagen, unsere Werke zeigen uns, was wir anbeten. Man kann diese Sache so von beiden Richtungen betrachten. Also das, was ich anbete, das bestimmt oder beeinflusst mich, wie ich mich verhalte. Und wiederum meine Werke, sie offenbaren, sie zeigen, was ich anbete. Also wenn jemand sündigt, wenn jemand sich falsch benimmt, dann egal, was die Gründe sind, was äußere Umstände sind, das spielt überhaupt keine Rolle. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass dieses Verhalten kommt von hier. Dann in dieser Frage, in diesem Punkt, dieser Mensch betet nicht Gott an, nicht den Schöpfer, sondern etwas aus dem Bereich der Schöpfung. Also diese Wahrheit ist in Römer 1 sehr, sehr deutlich zu sehen. Und ich finde, dass das eine sehr wichtige Wahrheit ist. Also der Austausch findet in unserem Herzen statt, dieser dreifache Austausch. Also Schöpfer gegen die Schöpfung, die Wahrheit gegen die Lüge wird umgetauscht und Moral und Unmoral werden ausgetauscht. Aber es beginnt mit dem Schöpfer, beginnt mit der Anbetung. Das ist die wichtigste Frage, die grundlegendste Frage unseres Herzens. Das ist, was die Bibel uns darüber offenbart. Und wir haben letztes Mal auch über Jakobus 4, Verse, die ersten vier Verse gesprochen, über das sogenannte, den sogenannten Herzröntgen. Dieser Abschnitt zeigt uns, was in unserem Herzen vorgeht, wenn wir Konflikte miteinander haben. Woher kommen Streit und Kriege unter euch, fragt Jakobus. Und dann gibt gleich die Antwort, kommen sie nicht aus den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Viel zu schnell, wir beschuldigen oder rechtfertigen unser falsches Verhalten durch die Umstände und beschuldigen alles Mögliche, angefangen vom Satan bis zur Schwiegermutter. Also beschuldigen wir alle, wäre es schuld daran, dass ich mich so verhalte? Und die Bibel sagt, nein, überhaupt nicht. Die Ursache dafür ist dein Herz. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Alle. Und dann wird die ganze Liste aufgereiht, was aus dem Herzen kommt. Nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen kommen dann alle diese bösen Dinge. Also Jakobus 4, Verse 1 bis 4 zeigt uns, dass der Mensch, er kämpft für das, was er begehrt. Das, was der Mensch will, dafür kämpft er. Egal auf welche Art. Das ist auch etwas uns allen Menschen eigen. Also wir kennen das alles, alle. Jeder hat damit zu tun. Auch ich habe damit zu tun und du hast damit zu tun. Unser Herz tickt alles auf gleiche Art. Es gibt keinen einzigen Menschen unter uns, der sagt, nö, ich begehre nichts. Und mir ist egal, was ich begehre, mir ist alles, ich kämpfe nie. Das stimmt nicht. Die Bibel sagt ganz genau, du kämpfst. Du begehrst und du kämpfst. Die Frage ist nur, was begehrst du und wie sehr? Wie weit bist du bereit zu gehen, um das zu bekommen, was du begehrst? Und darin trennen sich die Geister. Wenn du etwas begehrst, mehr als zum Beispiel Gott zu verherrlichen. Wenn für dich etwas zu haben bedeutet, hat mehr Gewicht als die Frage, wird Gott dadurch verherrlicht, dann wirst du dich dementsprechend verhalten und dann wird sich zeigen durch irgendwelche Kämpfe, Streitigkeiten, Kriege, die du führst auf verschiedene Art und Weise. Es muss ja nicht alles so handgreiflich verstanden werden. Man kann sehr raffiniert Kriege führen, wo äußerlich sogar alles gut aussieht, aber innerlich toben gewaltige kalte Kriege und du kämpfst dafür, was du begehrst. Also in unserem Herzen sind Begierden. Auch das haben wir gesehen aus der Schrift. Also was in unserem Herzen alles drin ist. Also die Fülle des Herzens, das Herz ist immer voll von etwas, das Herz ist nie leer. Und es findet ein dreifacher Austausch in unserem Herzen, diese Schöpfung, Schöpfer und Schöpfung, Wahrheit und Lüge und Moral, Unmoral oder falsches Verhalten, richtiges Verhalten, falsches Verhalten und Begierden. Das sind zuerst mal so drei Dinge, die wir letztes Mal angeschaut haben, was in unserem Herzen sich alles tut. Also vom letzten Mal noch ein Gedanke, jeder Mensch ist Anbeter. Jeder Mensch ist Anbeter. Jeder Mensch betet etwas an. Die Frage, warum tue ich das, was ich tue? Nun, wie kann man diese Frage biblisch beantworten? Wenn wir diese biblische Brille anziehen und versuchen, eine Antwort auf diese Frage zu geben, warum tue ich das, was ich tue? Ich tue es, weil ich, jetzt könnte jemand eine, die Antwort geben, biblische Antwort darauf, dass es dem biblischen Bild passt. Hebt einfach die Hand hoch und sagt einfach laut, also ich tue es, weil ich, bringt diesen Satz zu Ende. Ja, bitte. Weil ich Gott verherrlichen will. Okay, gut, das, aber das ist das immer so? Aha, aber so, was immer stimmt. Ich tue es, weil ich, und das stimmt immer. Weil, klar, es ist richtig, weil ich Gott verherrlichen will, aber leider weiß ich auch bei mir, das ist nicht immer der Fall. Ja, weil meine Werke, sie zeigen, dass nicht immer verherrliche ich Gott mit meinen Werken. Ich tue, weil ich etwas begehre. Gut, das ist schon eine gute Richtung. Wie kann man das noch anders formulieren? Weil ich egoistisch bin. Ja, gut. Aber das ist wiederum einseitig ein bisschen, weil ich bin auch nicht immer egoistisch. Manchmal bin ich auch selbstlos, weil die Bibel sagt, wir sollen selbstlos sein. Ja? Und dann tue ich da auch etwas. Also das stimmt nur zum Teil. Wie auch mit dem, weil ich Gott verherrlichen will, das stimmt nur, nicht manchmal, aber nur teilweise. Auch dieses. Gut, ich tue es, weil ich begehre. Das würde passen, ja? Weil ich besitzen möchte. Ja, weil ich das besitzen möchte, gut. Wie bringen, ja, bitte? Weil ich nicht frei bin. Okay, gut, kann man auch im Rahmen verstehen. Wie können wir das, die Antwort mit der Frage der Anbetung zusammenbringen? Wie würde das klingen? Ich tue es, weil ich, und jetzt den Gedanken der Anbetung hineinbringen, verbinden damit. Wie würde das dann biblisch richtig sein? Weil ich nicht immer das Richtige anbete. Gut, ja, aber manchmal bete ich auch das Richtige an. Es ist ja nicht so, dass ich immer nicht Richtige anbete. Wie? Ja, diene, wem ich diene. Ich tue es, weil ich, wem ich diene. Klingt nicht sehr deutsch, aber die Richtung stimmt, ja. Okay. Ja, genau, also das würde sein, oh, das sieht man, aber sieht man ein bisschen, ja. Ich tue es, weil ich anbete. Das muss man verstehen, das muss man begreifen, behalten. Klar, man kann, wir können nicht alles behalten, aber so die wichtigsten Dinge sollte man so behalten. Also, warum tue ich das, was ich tue? Ich tue es, weil ich anbete. Nur die Frage ist, was bete ich an? Das ist natürlich eine andere Frage. Aber ich bete, der Mensch ist immer ein Anbeter. Entweder bete ich den Schöpfer an und dann tue ich auch bestimmte Dinge dementsprechend. Oder ich bete etwas aus der Schöpfung, aus dem Bereich der Schöpfung an. Und das spielt überhaupt keine Rolle, was das ist. Und da ist die Auswahl ist riesengroß. Die ganze Schöpfung steht uns zur Verfügung, um angebetet zu werden oder was wir anbeten können. Aber dementsprechend werden wir uns auch verhalten. Aber das ist, was die Bibel uns deutlich zeigt, diesen Weg, dass der Mensch benimmt sich so, weil er anbetet. Und wenn jeder auf sich das anwendet, ich tue es, weil ich anbete. Wenn wir das verstanden haben, dann werden wir unbedingt mit der nächsten Frage uns beschäftigen. Ja, was bete ich dann an? Natürlich, das, was ich anbete, das begehre ich, dem diene ich und das versuche ich zu haben und das ist alles damit verbunden. Aber es ist niemals, dass der Mensch etwas einfach so tut, ohne es ohne Anbetungsursache zu haben. Die Bibel sagt, nein, das Herz steht dahinter. Aus dem Herzen kommen alle diese Dinge. Das ist ein sehr wichtiges biblisches Bild über unser Herz. So, das war die Zusammenfassung vom letzten Mal. Gibt es vielleicht Fragen dazu? Bitte schön, hebt die Hand, ihr bekommt ein Mikrofon und dann kann man die Frage stellen. Jetzt zum letzten Mal oder auch zu dieser Zusammenfassung, zu den Hauptgedanken. Gibt es irgendwelche Fragen? Bitte schön. Gut, wenn keine Fragen sind, dann, bevor wir weitergehen, singen wir noch ein Lied über das Herz. Ein sehr schönes Lied. Das ist wahrscheinlich nicht sehr bekannt, aber ich werde es vorsingen. Ihr dürft ruhig mitsingen aus unserem Liederbuch Nummer 287. Hier ist mein Herz. Und das sind sehr, sehr schöne Gedanken, die ganz gut so darstellen, auch das, was, auch was die Bibel über unser Herz aussagt. Eine sehr gesunde Sicht über unser Herz. 287. Sing bitte einfach mit.
Hier ist mein Herz, mein Gott, ich gebe es dir, dir, der es gnädig schuf. Nimm es der Welt, mein Kind, und gib es mir. An mich dein Ruf. Hier ist das Opfer meiner Liebe. Ich weihe es dir aus treuem Triebe. Hier ist mein Herz. Hier ist mein Herz. Hier ist mein Herz. O, nimm es gnädig an, ob ihm gleich viel gebricht. Ich gebe es dir, so gut ich's geben kann. Verschmäh die Gabe nicht. Es ist mit böser Lust beflecket, mit Sünd erfüllt, mit Schuld bedecket. Mein sündig Herz, mein sündig Herz. Hier ist mein Herz. Es sucht in Christus Heil, es naht zum Kreuze hin und spricht, o Herr, du bist mein Gut und Teil, dein Tod ist mein Gewinn. Es hat in des Erlösers Wunden Trost, Ruhe und Seligkeit gefunden, mein gläubig Herz, mein gläubig Herz.
So, dann wollen wir nach dieser kurzen Zwischenpredigt durch das Lied zum nächsten Textabschnitt gehen und schauen, was wir daraus lernen können über das Thema unser Herz. Matthäus 6, Verse 19 bis 21 und den 24. Vers lesen wir zuerst vor. Da geht es um die Schätze des Herzens. Richie, hast du das Mikrofon? Würdest du bitte uns heute auch mithelfen mit dem Bibellesen? Bitte schön, ja. Wir lesen alle mit, schauen mit, schlagen auf und ja, hören zu, bitte.
Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen, und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.
Also hier haben wir noch etwas, was auch über unser Herz ausgesagt wird und eine Stelle, die uns zeigt, was in unserem Herzen noch sich alles tut. Dieser Vers versucht uns auch die biblische Sicht mehr zu bekommen, um zu verstehen, warum wir das machen, was wir tun. Und hier wird über die Schätze gesprochen. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, sondern sammelt sie im Himmel. Interessant, dass der Herr Jesus, er stellt nicht die Frage, ja, was machst du? Sammelst du Schätze überhaupt oder nicht? Nein, er geht davon gleich aus, alle Menschen sammeln Schätze. Das ist so ein allgemeines Prinzip. Und jeder Mensch hat irgendwelche Werte, irgendwelche Schätze, irgendetwas, was er für wichtig hält. Der Herr Jesus sagt uns nur, in welche Richtung wir achten sollen, nach welchen Schätzen wir uns ausstrecken sollen. Schätze im Himmel oder die Schätze auf Erden. Wieder sehen wir diese Einteilung, Schöpfer und die Schöpfung, wie aus dem Römer Kapitel 1, ist die ähnliche Denkweise. Es gibt nur diese zwei Bereiche, es gibt keinen dritten Bereich, der weder zum Schöpfer noch zur Schöpfung gehören würde. Und hier auch, also ihr sammelt Schätze, ja, und das ist auch in Ordnung, das wird nicht kritisiert, nicht angegriffen, nur die Frage gestellt, wo, welche Schätze, im Himmel oder auf Erden. Wir sehen, dass unser Herz auch mit Schätzen zu tun hat. In unserem Herzen gibt es Schätze und die spielen eine Rolle in unserem Leben oder das wirkt auf uns, auf unser Denken, auf unser Verhalten und so weiter. Mit anderen Worten, man kann wissen, dass das Herz des Menschen ist nie leer. Wir schauen jetzt die sogenannten drei Schatzprinzipien an. Ja, wer heute zum ersten Mal ist, also diese Broschüren, die ihr habt, da sind immer so Lücken zum Ausfüllen. Und wenn die Zeit dazu kommt oder wir soweit sind, dann einfach merkt euch, manchmal sage ich auch, jetzt füllen wir aus. Und dann füllt die Lücken auch aus. Das hilft uns ein bisschen besser mitzuverfolgen, den Faden nicht zu verlieren. Also drei Schatzprinzipien, die aus diesem Text zu sehen sind. Das erste Prinzip lautet, jeder Mensch lebt um irgendeines Schatzes willen. Jetzt ausfüllen. Jeder Mensch lebt um irgendeines Schatzes willen. Es gibt keinen Menschen, der keinen Schatz hätte, der keine Werte hätte, dem alles egal ist. So etwas gibt es nicht. Auch wenn Menschen manchmal behaupten, mir ist alles wurscht, auch zum Beispiel ein Obdachloser sitzt da mit einer Dose Bier und ein Hund, vielleicht ein Fernseher noch vor ihm. Ich brauche nichts, ich bin mit allem zufrieden und so weiter. Aber versuch mal ihm die Bierdose wegzunehmen oder den Fernseher oder den Sofa, auf dem er liegt. Und dann wirst du erleben, ob das stimmt oder nicht. Es gibt keine Menschen ohne einen Schatz. Und jeder Mensch, er lebt um irgendeines Schatzes willen. Und ich und du, jeder von uns, jeder hat irgendwelche Überzeugungen, Standarte, so Normen, die man hat, was zulässig ist, was nicht zulässig ist, was unbedingt wichtig ist. Und das ist nicht so wichtig. Jeder von uns hat das. Und jeder von uns lebt um irgendeines Schatzes willen. Nun, welche Schätze gibt es im Herzen der Menschen? Stellen wir uns vor, diese Schatztruhe in unserem Herzen. Und was ist da? Was könnte da alles drinnen sein? Und natürlich, wir werden feststellen, dass unterschiedliche Dinge. Bei jedem Menschen wird etwas unterschiedlich sein oder auch mehrere Dinge. Aber ungefähr könnte es so aussehen. Zum Beispiel bei vielen Menschen ist die Gesundheit sehr viel, ein großer Schatz. Wenn man heute fragt, also was ist das Wichtigste im Leben? Draußen, die meisten Menschen werden sagen, Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Und sie sind bereit dafür, sehr, sehr viel zu investieren. Nicht nur Geld und oft Menschen verzichten auf erstaunliche Dinge, um gesund zu werden. Solange man nicht krank war, konnte man den Menschen von bestimmten Dingen nicht abhalten. Aber ist er krank geworden, will gesund werden, der Mensch ist bereit, auf alles zu verzichten. Und körperlich, auch vom Gedanken her und so weiter. Also Gesundheit ist ein sehr verbreiteter Schatz, den Menschen haben. Essen, genießen, einfach Dinge genießen. Also für viele ist das ein sehr großer Schatz. Und zum Beispiel, ja, diese Leute achten vielleicht auf die Gesundheit nicht so sehr, solange sie genießen können. Und so, dass für viele ist dieser Schatz sehr wichtig. Es muss schmecken. Und es muss mir gut tun, ich muss Spaß daran haben. Andere halten für sehr wertvoll die Sache mit der Information. informiert zu sein. Computer, Internet, Zeitungen, Radio, Bücher, Literatur. Ich muss im Bilde sein. Ich muss wissen, so viel wie möglich. Auch das ist ein Schatz, welchen Menschen oft anstreben und sehr, sehr viel dafür sich ansetzen, um Wissen anzuhäufen, um sich zu informieren, um die, über die Informationen Überblick zu haben. Für andere sind solche Dinge wie technische Dinge, wie ein Auto, hier sind oft Männer angesprochen, Technik, ein gutes Motorrad oder jetzt ein Motorboot oder noch irgendwelche Ausrüstung, so technische Ausrüstungen, die Technik allgemein. Dafür sind viele Menschen bereit, sehr, sehr viel zu investieren und achten sehr auf diese Dinge und so weiter. Das ist für sie einfach ein Schatz. Wiederum andere Menschen, die legen sehr Wert auf das Wohnen, auf Häuser, Wohnungen, das private Eigentum, die ganze Innenanlage, Außenanlage, das muss gepflegt werden, das muss bestimmten Standards entsprechen, das muss bestimmte Qualitäten haben. Sobald es niedrigere Qualität ist, dann wird man nicht schlafen, noch nicht ruhen, man nimmt noch zweiten, dritten Job auf, um das zu erreichen und bestimmte auch wieder Wünsche, Standarden, Normen zu erreichen im Bereich des Wohnens. Noch ein Schatz, Familie, Freizeit mit der Familie, mit den Freunden gestalten und die Familie selbst ist auch ein Schatz, welchen wir haben und wo wir sagen, gibt es Menschen, die sagen, das ist für mich das Wichtigste, was es geben kann, das ist meine Familie oder für mich das Wichtigste, richtig regelmäßig im Jahr Freizeiten zu haben, zu gestalten, Urlaub zu machen, mit der Familie und so weiter. Und noch zum Schluss, nicht das Letzte, das liebe Geld sowieso, das ist sehr verbreitet, dass Menschen setzen sehr viel ihr Leben dafür ein, Geld zu haben und zwar so viel wie möglich. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der geklagt hat, dass er zu viel Geld hätte. Vielleicht kann es vielleicht geben, aber ich habe solche Leute noch nie gesehen. Ja, vielleicht habt ihr gesehen, das ist schön. Aber Menschen, die klagen, dass sie zu wenig Geld haben, kennen wir solche Leute? Ich kenne schon, wenn ich in den Spiegel reinschaue, sehe ich jedes Mal jemanden. Also da ist es schon immer, ja, fehlt. Es fehlt an jeder Ecke und wäre nicht schlecht, wenn mehr. Also Geld zu haben, also das ist auch ein Wert, ein Schatz, den die Menschen nicht zu gering ansetzen. Gut, diese Liste, das ist nur eine kleine Auswahl, die könnte man fast endlos weiterführen. Wir sehen, sehr unterschiedliche Schätze sind hier angezeigt. Und deswegen verstehen Menschen einander nicht, weil für jeden etwas anderes wertvoll ist. Zum Beispiel jemand, für den die Gesundheit sehr, sehr wertvoll ist, also der Schatz ist, der versteht nicht, wie kann man einfach so viel essen? Das ist doch schädlich. Und der andere umgekehrt, dem der Genuss von größter Bedeutung ist, der versteht überhaupt nicht diesen, ja, warum hat er Angst, krank zu werden? So müssen sowieso alle sterben irgendwann, ja? Und oft diese zwei Menschen, die können richtig miteinander an die Haare geraten. Oder auch alles andere, wem das Auto zum Beispiel sehr wichtig ist, der versteht nicht, warum muss man so viel Geld ausgeben für irgendwelche Informationen. Was nützen mir Informationen, wenn es nicht ums Auto geht? Und sie sagen, das ist kein normaler Mensch. Ich bin natürlich ein normaler Mensch, aber die anderen, die haben komische Schätze. Aber weil wir unterschiedliche Schätze haben, deswegen oft verstehen wir uns einander schlecht. Und sogar können, wenn jetzt noch diese Schätze angegriffen werden von dem anderen, dann gibt es Ärger, dann gibt es Krieg, dann gibt es Kampf und wir kämpfen für unsere Schätze. Also jeder Mensch erlebt und um irgendeines Schatzes willen. Das zweite Prinzip, Schatzprinzip lautet, dein Schatz kontrolliert dein Herz. Dein Schatz kontrolliert dein Herz. Vers 21, Richie, kannst bitte vorlesen.
Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.
Ja, eine ganz klare Aussage, denn da, wo euer Schatz ist, da da wird auch euer Herz sein. Nicht umgekehrt. Nicht da, wo euer Herz ist, dorthin wird auch der Schatz hinkommen. Nein. Das Herz läuft dem Schatz nach. Das ist das Prinzip. Der Schatz kontrolliert das Herz. Also dein Schatz, das, was du für das Wichtigste hältst in einer bestimmten Frage, das kontrolliert dein Herz. Wir müssen ja so verstehen, es ist nicht so, dass wir in unserem Leben nur einen Schatz haben. In allen Fragen des Lebens nur einen Schatz. Nein, für jede Situation, für jede Angelegenheit, irgendwelcher Schatz dominiert uns. Und das, was mich dominiert jetzt in dieser Frage, in dieser konkreten Situation, das kontrolliert mein Herz. Nicht mein Herz kontrolliert den Schatz, sondern mein Schatz kontrolliert mein Herz. Wir tun nie einfach nur so. Sehr schnell, wenn man fragt, warum hast du das getan? Keine Ahnung, einfach so. Ich hab nie nachgedacht, einfach so getan, fertig. Das Einzige stimmt, dass ich nicht nachgedacht habe, das stimmt. Aber das ist nicht die Wahrheit, nicht die biblische Sicht. Die biblische Sicht sagt, du hast so gehandelt, weil du deinem Schatz nachgelaufen bist. Kennst du diesen Schatz? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wovon du redest. Das ist unser Problem. Wir achten nicht darauf, welche Schätze uns kontrollieren und uns leiten. Aber hundertprozentig können wir sicher sein, dass wir werden uns so verhalten, wie unser Schatz uns kontrolliert. Wir tun nie einfach nur so, sondern wir handeln so, weil es unserem Schatz entspricht. Dein Schatz kontrolliert dein Herz. Das dritte Prinzip lautet, das, wovon dein Herz kontrolliert wird, formt auch dein Verhalten. Verhalten tragen wir ein. Das, wovon dein Herz kontrolliert wird, formt oder beeinflusst oder bestimmt oder formt, beeinflusst wahrscheinlich ist besser, auch dein Verhalten, dein Benehmen, dein Tun. Vers 24, Richie, bitte.
Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.
Ja, also das, was uns kontrolliert, also der Schatz, er formt unser Verhalten. Und wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Man kann nur einem Herrn gleichzeitig dienen. Deswegen, man kann nicht Gott dienen, dem Schöpfer und der Schöpfung gleichzeitig. Mammon gehört zum Bereich der Schöpfung. Das geht nicht, sagt Jesus. Entweder oder. Gleichzeitig geht es nicht. Also praktisch, wir haben einen Schatz und unser Schatz hat starken Einfluss auf uns. Lesen wir Lukas 6, Vers 25 vor. Jetzt aufschlagen und lesen. Lukas 6, Vers 45.
Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Ja.
Das ist zum Teil das, was der Herr Jesus auch früher gesagt hat in anderen Bibelstellen. Und auch hier wieder, es wird hier von einem guten Schatz, von einem schlechten Schatz, also bösen Schatz gesprochen. Und da kommt alles hervor. Da kommt es raus. Nicht einfach so. Die Tatsache ist, dass wir unser Herz, dass wir einen Schatz haben und dass wir praktisch, nicht, dass wir das buchstäblich anbeten, wie es hier auf dem Bild ist, so, das nicht, aber da ist eine verehrende Haltung. Wir sind bereit, für unsere Schätze zu kämpfen, wir sind bereit, unsere Schätze, wir verehren unsere Schätze sehr, sehr stark. Aber unser Schatz beeinflusst unser Herz. Da, wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Also das hat starken Einfluss auf uns und wiederum das beeinflusst unser Verhalten. Wie benehme ich mich dann? Ich verhalte mich entsprechend dessen, wovon das Herz beeinflusst wird. Also der Schatz praktisch beeinflusst mein Verhalten. Also dieses Bild können wir behalten, das gehört auch zu der biblischen Sicht über unser menschliches Herz. Alles kommt aus dem Herzen. Wenn man sagt, es ist mir nur ausgerutscht, dann kann es nicht stimmen, weil ausrutschen kann nur das, was früher reingerutscht war. Wenn nichts ist drinnen, dann wird es auch nichts ausrutschen. Ist es ausgerutscht, dann war es schon drinnen. Aus dem Herzen ist es gekommen. Nur ich habe es nicht aufgepasst. Bis jetzt habe ich das, ich konnte das irgendwie im Schach halten, kontrollieren, aber so sage ich immer, so sagen wir immer, durch dein Verhalten, du hast mich provoziert, du hast mich so gesagt so weit gebracht, dass ich jetzt konnte keine Kontrolle mehr über dieses haben und das ist rausgerutscht. Aber das war in mir drin, immer, die ganze Zeit. Wenn es nicht da wäre, wäre es auch nicht rausgerutscht. Das Herz wird immer durch den Schatz angetrieben. Und der Schatz entscheidet, wie ich mich verhalte. Also wie diese Illustration uns zeigt, der Schatz entscheidet, beeinflusst, wie ich mich verhalte. Wir lesen noch Markus 7, Verse 21 bis 23. Bitte vorlesen, Markus 7 von 21.
Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen.
Also es wird ganz deutlich gesagt, dass all dieses Böse, und wir wissen von der Bibel her, dass diese Liste, sie ist nicht vollständig. Auch in der Bibel gibt es noch andere Listen, die auch Dinge, noch andere Dinge aufzählen. Zum Beispiel können wir Galater 5 nehmen, die Werke des Fleisches dazu zählen. In Korintherbriefe gibt es so ein paar solche Listen, wo Sünden aufgezählt werden. All dieses Böse kommt von innen heraus. Jetzt denk mal bitte nach. Wenn ich sage, ich wurde durch die Umstände, durch die äußeren Umstände dazu gebracht, mich so und so zu verhalten. So ungefähr kennen wir diesen Gedanken. Ja? Wenn du mich nicht angeschrien hättest, dann hätte ich auch nicht so reagiert. Wenn du netter zu mir wärst, dann wäre ich auch nett. Aber ich war zu dir nicht nett, weil du mich provoziert hast. Also ich wurde durch die Umstände zum falschen Verhalten gebracht. Stimmt das oder nicht von der Bibel her? Kann es stimmen? Wir sind nicht überzeugt, ja? Glauben wir an die Bibel? Es kann nicht stimmen, nein. Die Bibel sagt nein. Nicht um die Umstände, sondern aus deinem Herzen, aus dem Inneren des Menschen kommt es. Ist das rausgekommen. Nicht von außen, nicht die Äußerlichkeit, nicht die äußeren Umstände entscheiden über mein Verhalten, sondern mein inwendiger Mensch, mein Herz oder der inwendige Mensch, mein Zustand, der geistige Zustand meines Herzens entscheidet, warum ich das und das tue. Also nicht die Umstände, sondern der Schatz meines Herzens hat mein Herz dazu verleitet. So, das wäre dann biblische Brille. Dann schaue ich biblisch. Wenn ich sage, wenn ich die andere beschuldige für mein sündiges Verhalten, das ist nicht die biblische Sicht. Dann habe ich die biblische Brille verloren wieder. Ich muss die biblische Brille anziehen und sagen, mein Verhalten kommt daher, weil mein Schatz, irgendwelcher Schatz meines Herzens, hat mich angeleitet. Ich habe reagiert entsprechend meines Schatzes. Obwohl ich immer noch nicht weiß konkret, was mein Schatz ist, aber die Richtung wird richtig sein, das ist die Richtung, die die Bibel uns zeigt. Also der Schatz entscheidet, was ich tue. Jemand hat gesagt, über den Wecker, also Wecker so zum Anziehen, heute gibt es ja diese moderne Wecker, da brauchen wir nicht mehr anziehen, ja, aber wir kennen noch diese mechanischen Wecker, ja, wo man anziehen muss und dann klingeln sie irgendwann ganz, ganz schrecklich laut. Und jemand hat gesagt, ein Wecker an sich ist ein leises Wesen. Er ist doch nicht schuld, dass er aufgezogen wird. Und so denken Menschen, dass ich bin doch nicht schuld, der andere hat mich aufgezogen. Aber an sich bin ich ein leises Wesen. Die Bibel sagt, nein. Du hast Schätze und die Schätze treiben dich an. Und dementsprechend bist du irgendwann leise, irgendwann kannst du sehr, sehr laut werden, irgendwann kannst du sehr gemütlich und angenehm sein und irgendwann kannst du sehr, sehr eklig sein. Das sind nicht die, nicht jemand hat dich aufgezogen. Du bist keine mechanische Uhr, die man einfach aufzieht und dann es klingelt eben, wenn die Zeit kommt, sondern es läuft nach anderem Programm ab. Eine andere Illustration, um das zu verdeutlichen. Paul Tripp, also wer kennt ihn, ist ein sehr bekannter christlicher Schriftsteller aus Amerika und er schreibt über seine Frau, er schreibt vieles über Seelsorge-Themen und so weiter. Und erzählt einen Fall, den seine Frau erlebt hat. Seine Frau ersteigert auf einer Auktion einen Ring. Irgendwie war sie da und ein ganz schlichter, einfacher Ring mit einem kleinen Steinchen hat ihr gefallen und sie hat einfach so mitgeboten und niemand wollte da viel mehr bieten und sie hat für $175 diesen Ring ersteigert. Gut, die Summe ist nicht sehr klein, $2 wäre natürlich besser, aber 175, sie hat schon mit angefangen, dann hat sie das einfach, ist so geworden. Und sie war froh, diesen Ring zu haben, ein hübscher, kleiner, schlichter Ring. Und dann dachte sie, interessant, ich gehe mal zum Juwelier und lass mal das schätzen. Was ist er wirklich wert? Ist gekommen, der Juwelier sagt, ja gut, ich mache das, in einer halben Stunde kommen Sie bitte nochmal vorbei. Und dann sie ist gegangen, da einkaufen, kommt sie zurück, und dann kommt sie rein, bitte führt er sie ins Zimmer rein, bitte setzen Sie sich. Sie hat sich hingesetzt und dann erzählt er, sagt er, ja, er hat den Ring gereinigt, so wie er sein soll, fachmännisch untersucht und hat festgestellt, dass der Stein sehr kostbar ist. Also mindestens $5.000. Der Stein ist sehr kostbar. Und was meint er? Was geschieht im Herzen von Frau Tripp, wenn sie das hört? In ihrer Beziehung zu diesem Ring. Wie waren ihre Pläne mit dem Ring gewesen? Nur einfacher Ring, schälen, anziehen, Kartoffel schälen, Geschirr spülen. Das ist, jetzt, 5.000 Euro, Dollar. Kartoffel schälen? Der Wert hat sich verändert. Aber der Mann sagt, das ist noch nicht alles. Die Fassung, sie stammt vom Leonardo da Vinci. Und ist mindestens $50.000 wert. Boah, 5.000 der Stein, 55.000 Euro, Dollar, dieser einfache Ring. Was geschieht im Herzen von Frau Tripp? Ist ihre Haltung zum Ring genauso geblieben wie ganz am Anfang? Nein, ihre Einstellung, ihre Haltung, ihre Pläne, die ändern sich sofort und das geschieht blitzschnell. So funktionieren die Schätze in uns. Wenn sie bis jetzt wollte diesen Ring einfach so im Alltag tragen, ab jetzt wahrscheinlich wird sie diesen Ring nur zu besonderen Anlässen anziehen und ja nicht beim Geschirrspülen, fällt noch runter und weg und ja nicht bei irgendwelchen schmutzigen Arbeiten. Man behandelt dann diesen Gegenstand ganz anders. Ihre Einstellung zu diesem Ring hat sich verändert. Mit diesem Ring wird sie jetzt besondere Dinge nur verrichten. Der Schatz kontrolliert unser Herz. Das, was wir für wichtig, wertvoll halten, das entscheidet darüber, wie wir damit umgehen werden. Ein anderes Beispiel, mehr für die Männer jetzt. Natürlich ein Auto. Ein neues Auto gekauft. Ganz neu, wunderbar, es blitzt und blinkt alles und wunderbar. Rühr nicht an, die Tür so einfach mit der Hand anrühren, Kind, schmutzige Hand. Du machst es schmutzig, die nicht Glasur, sondern wie sagt man, Lack, ja, wird kaputt oder ein Fleck, ein Ölfleck, da muss man sich wieder, eine halbe Stunde muss ich reiben. Ja, nicht anrühren und aufpassen von allen Seiten, also Und dann irgendwann, die Zeit vergeht, der erste Kratzer kommt. Oh, das ist schon so fast wie eine Krise in der Ehe. Ja, so erste Kratzer, das Auto ist nicht mehr makellos. Und man sorgt sich, man leidet darunter, man macht sich Gedanken, wie kriege ich den jetzt weg? Und der Wert des Autos geht doch, wird zerstört oder nicht zerstört, sondern geringer. Man macht sich große Sorgen. Die Zeit vergeht, irgendwann kommen die ersten Reparaturen bei diesem Auto. Das Auto ist nicht mehr neu. Reparaturen, mit der Zeit dann, die Qualität nimmt ab, der Motor zieht nicht mehr so gut, irgendwie läuft das nicht so wie früher. Und jetzt das Auto waschen und staubsaugen, nicht sehr nötig. Am Anfang, jede Woche, vielleicht dreimal, und waschen und putzen und. Jetzt, wo da schon einige Kratzer sind, das Auto, der Motor läuft schlecht und muss auch repariert werden. Ach, ist nicht schlimm, wenn es jetzt einmal im halben Jahr gewaschen wird oder gesäubert. Das ist nicht so nicht tragisch. Und oh, da ist noch eine Beule entstanden. Interessant, woher sie ist. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich jemand hat, ich habe nichts gesehen oder jemand hat mich da irgendwo beim Parken erwischt. Nicht schlimm. Merken wir, wie mit dem Wert des Autos der Wert sinkt und unser Umgang, unsere Einstellung ändert sich auch dementsprechend. Die Beziehung zum Auto verändert sich entsprechend des Wertes. Je nachdem, wie der Schatz, welchen Wert er hat, dementsprechend verhalten wir uns dann dem Gegenstand gegenüber. Das Zweite, wir füllen aus, das Herz ist nie passiv. Das Herz ist nie passiv oder neutral. Es ist immer aktiv und leidenschaftlich. Das Herz ist nie passiv, also so, dass das Herz nichts tut. Es tut sich, ich habe nichts damit gemeint, ich wollte nichts, mir ist alles egal. So ist es nicht. Das Herz ist immer aktiv und leidenschaftlich. Interessant, wenn jetzt eine Frau und ein Mann gehen im Supermarkt einkaufen. Worauf schauen die Frauen in einem Geschäft? Worauf achten sie? Wie? Auf die Preise. Ja? Auf die Gegenstände, auf die Artikel, Verkaufsartikel. Wo wird was verkauft? Natürlich auf die Preise auch irgendwann. Und worauf schauen die Männer? Auf die Uhr. Zum Beispiel auf die Uhr. Oder? Wahrscheinlich eher auf die Preise auch, ja? Wenn die Frau sagt, oh, da ist was. Der Mann, was ist das? Wie viel die Brille runter und oh, so viel Wert, so viel, oh, das ist zu teuer. Ja? Oder? Sicher, es gibt verschiedene Abweichungen, oder, aber grundsätzlich ist es oft so. Gut, jeder denkt, jeder ist überzeugt, dass er in die richtige Richtung schaut. Richtig, oder? Jeder denkt, es ist wichtig, auf den Preis zu schauen. Es ist wichtig, zuerst mal zu sehen, was überhaupt verkauft wird, was vorhanden ist. Dann erst kann man auf den Preis schauen. Aber jeder ist überzeugt, so wie ich es schaue, das ist richtig. Aber wer hat dich überzeugt, dass deine Richtung richtig ist? Wer hat dich darin überzeugt? Woher bist du so überzeugt, dass so wie du es siehst, so wie du es verstehst, so muss es sein und nicht anders? Unser Herz bestimmt, wo wir hingehen, was wir machen. Unser Herz bestimmt, was für uns interessant ist. Unser Herz bestimmt, was für uns langweilig ist. Unser Herz, das dürfen wir nicht vergessen. Wie oft ist es so der Fall, dass es gibt Christen, die kaum sich zusammenreißen, in der Woche zur Bibelstunde zu kommen, weil keine Zeit, die Kinder oder Arbeit oder das und jenes. Aber wenn irgendwo etwas läuft, Tupperware, Ausstellung oder ein Konzert irgendwelche oder Winterschlussverkauf in Ludwigsburg oder in Ulm, Dann findet man Babysitter, findet man ein Auto, findet man eine Gesellschaft. Man organisiert das, man macht das, man schafft das. Warum? Wir müssen sehen, biblisch denken, das Herz steht dahinter. Das Herz steht dahinter, hundertprozentig. Natürlich, das ist nicht jetzt die endgültige Antwort, weil wir müssen ja weitergehen. Was im Herzen, genau was? Das ist eine weiterführende Frage. Aber zuerst mal, die Richtung muss stimmen. Das Herz entscheidet, nicht jetzt die Sachen selbst, sondern unser Herz. Wir haben Schätze, die beeinflussen uns. Und alles, was wir tun, egal was es ist, Gutes oder Schlechtes, Falsches oder Richtiges, es wird von unseren Schätzen beherrscht, beeinflusst und kontrolliert. Also, ja, der dritte Punkt hier führen wir aus. Der Mensch ist seiner Natur nach ein verehrender Diener. Also in seinem Wesen, von seiner Natur her, der Mensch, er dient. Er ist ein Anbeter, er betet an und er dient. Ist ein verehrender Diener. Deswegen passt dieses Bild trotzdem zu, dass hier, dass der Schatz so quasi angebetet wird, weil der Mensch dient, und zwar gerne dient er dem, was er verehrt. Wenn er etwas nicht verehrt und dienen muss, dann gibt es Ärger, dann gibt es Konflikte und alles Mögliche. Aber wenn der Mensch etwas verehrt, dient er gerne dem oder das, was er verehrt. Jeder Mensch ist ein Anbeter, füllen wir aus. Jeder Mensch ist ein Anbeter. Falsche Frage ist, bin ich auch ein Anbeter? Das ist eine falsche Frage. Das steht nicht zur Debatte von der Bibel her, ob ich oder ob du ein Anbeter ist. Richtige Frage ist, wen oder was bete ich an? Wen oder was bete ich an? Ich bin ein Anbeter. Nur die Frage ist, was bete ich an? Wen? Bete ich den Schöpfer an? Oder bete ich etwas von der Schöpfung an? Das ist die große Frage und das ist der große, gewaltige Unterschied. Und das hat alles, alle weitere Folgen kommen dann daher. Ich bin entweder ein wahrer Anbeter des lebendigen Gottes oder ich bin ein Götzendiener. Und ich bete etwas anderes als Gott an. Und wenn ich etwas anderes anbete als Gott, dann ist es ein Götze. Das kann nicht so etwas dazwischen sein. Und dann bin ich eben ein Götzendiener. Also wir haben in unserem Baum dieses auch noch in unserem Bild, dass da die Schätze des Herzens in uns sind und die auch eine wichtige Rolle in unserem Herzen spielen. Und die entscheiden auch vieles darüber, warum wir das tun, was wir tun.